Rede von Bürgermeister Elmar Schröder zur Einbringung der Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024. Eine Bilanz über 12 goldene Jahre in Diemelstadt. Diemelstadt, den 16. November 2023. Sehr geehrter Herr Stadtvorsteher, meine sehr geehrten Damen und Herren, das gute Dutzend ist voll. Zum 12. Mal ein ausgeglichener Haushalt in Folge. Eine Bilanz über 12 goldene Jahre in Diemelstadt. Mit einem lachenden und einem weinenden Auge bringe ich heute Abend meinen 12. Haushalt ein. Für das Haushaltsjahr 2024 nun der letzte Plan, den ich als Bürgermeister zu verantworten habe. Der aber auch von meinem Nachfolger im Amt Andreas Fretz auszuführen sein wird. Ich kann mich noch gut an meine erste Einbringung in 2012 erinnern. Die Stadt hatte gerade eine Konsolidierungsphase nach der weltweiten Finanz- und Wirtschaftskrise überstanden und schrieb wieder schwarze Zahlen. Und so konnte ich Ihnen danach bis zum heutigen Entwurf stets ausgeglichene Haushaltspläne vorstellen und nahezu immer anschließend noch bessere Abschlüsse. Ich möchte herausstellen, dass das insbesondere dieses Jahr nicht selbstverständlich ist. Die Auswirkungen der schweren Corona-Jahre, des schrecklichen russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine, der besorgniserregenden Inflation, der horrenden Energiekostensteigerungen, der tragischen Flüchtlingsbewegung und auch des letzten deutlichen Tarifabschlusses, den ich für meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von ganzem Herzen ihnen gönne und die es mehr als verdient haben, stellen die kommunalen Haushalte vor die größte Herausforderung der letzten Jahrzehnte. Unsere föderale Struktur ist geradewegs auf den Kopf gestellt. Wir Kommunen spüren die Lasten momentan wohl am stärksten. Unabhängig davon freue ich mich noch mehr als die vergangenen Jahre, dass wir es wieder geschafft haben, Ihnen den Haushalt erneut rechtzeitig vorzulegen, was noch im Sommer aufgrund der zahlreichen Großprojekte aber auch durch Erkrankung im Führungsteam unrealistisch erschien. Der Magistrat legt Ihnen also den Entwurf der Haushaltssatzung und des Haushaltsplans für das Jahr 2024 sowie des Investitionsprogramms für die Jahre 2023 bis 2027 vor. Die äußeren Rahmenbedingungen, extreme Rahmenbedingungen, habe ich eben bereits skizziert. Dankenswerterweise sind wir aber weiterhin von einem Gewerbesteuereinbruch verschont geblieben. Man möchte es nicht verschreien. Sicherlich ist dieses auch dem gesunden Branchenmix zu verdanken. Ich möchte aber auch nicht verhehlen, und das habe ich bei meinen zahlreichen Gesprächen mit Global Playern, bei der Vermarktung unseres Gewerbegebietes auf Messen, auch in den Ministerien vernommen. Folie 41. Diemelstadt ist als Wirtschaftsstandort attraktiv. Wir haben uns einen Namen gemacht. Die Wirtschaftsstärke ist ebenso wie die Familienfreundlichkeit keine Phrase im Leitbild. Sie wird täglich gelebt und mit Projekten untermauert. Und auch der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer wird uns nach jetzigen Erkenntnissen nächstes Jahr als ebenso starke Einnahmequelle nicht im Stich lassen. Im Rahmen der Inflation hatten wir hier schon mit dem Schlimmsten gerechnet. Gewerbesteuer und Gemeindeanteil bilden nächstes Jahr 51% unserer Erträge ab und sind somit ungemein wichtig. Folie 42 bitte. Daher lautet die wichtigste Botschaft für das kommende Haushaltsjahr: Es sind weder Steuer- noch Gebührenerhöhungen in 2024 vorgesehen. Der Haushaltsausgleich ist erneut gelungen. Der geplante Überschuss 2024 liegt bei 43.369 Euro niedrig, aber wir haben weiter ein Plus. In der mittelfristigen Ergebnisplanung wird von stagnierenden, geringen Überschüssen ausgegangen. Doch der gesamte Zeitraum bleibt somit in den schwarzen Zahlen. Nun in ganz verkürzter Form zu den wesentlichen Eckdaten dieses Entwurfs. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer steigt auf hohem Niveau des Vorjahres nach unseren Erwartungen nochmals. Bei der Gewerbesteuer haben wir auf Basis des laufenden Haushaltsvollzugs erwartungsfroh wieder einen Ansatz von 4,6 Millionen Euro veranschlagen können. Entscheidend war neben der nachhaltigen Konsolidierungspolitik der letzten Jahre vor allem aber auch, dass wir im Jahr 2016 die Hebesätze auf Nivellierungshebesätze angepasst haben. Mit unseren Hebesätzen liegen wir dennoch deutlich niedriger als viele Nachbarkommunen. Insbesondere der Gewerbesteuerhebesatz darf in Zukunft keine heilige Kuh bleiben. Bei sich weiter verschlechternden Rahmenbedingungen müssen wir dieses genau überprüfen. Die Schlüsselzuweisungen steigen von 0,5 Millionen Euro auf 0,9 Millionen Euro. Die Kreis- und Schulumlage steigt abermals. Es schlagen 0,4 Millionen Euro zusätzlich zu Buche, sodass wir nun 4,3 Millionen Euro abführen müssen. Die Grundsteuer B steigt etwas. Wie sie sich im Umsetzungszeitrahmen nach der neuen Rechtslage entwickeln wird und was eventuell alles noch zu veranlassen ist, bleibt abzuwarten. Die Abschreibungen, die in den laufenden Ausgaben enthalten sind, steigen infolge der vergangenen Investition weiter auf nunmehr 2,1 Millionen Euro und werden vollständig vom Ergebnishaushalt erwirtschaftet. Der Gesetzgeber verlangt zudem die Darstellung einer sogenannten Liquiditätsreserve und auch das schaffen wir. Ebenso die Zinslast von erhöhten 406.000 Euro, die vom Ergebnishaushalt erlöst werden. Nach jetziger Erwartung kann mit einer Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von 10,07 Millionen Euro in das neue Haushaltsjahr gestartet werden. Mit dem erwarteten Jahresüberschuss 2024 wird diese Rücklage zum Ende nächsten Jahres voraussichtlich 10,12 Millionen Euro betragen. Ein äußerst beruhigender Wert für zukünftige Jahresabschlüsse. Denn die Ergebnishaushalt entstehenden Defizite können hiermit geschlossen werden. Die Planschuldenaufnahme nächstes Jahr mit 5,7 Millionen Euro ist erheblich. Sie ist begründet in einer weiter hohen Summe, nämlich Investitionen von 6,4 Millionen Euro. Wie sich dieser Betrag im Wesentlichen zusammensetzt, werde ich später noch erläutern. Mit dem Begriff Neuverschuldung wird bestimmt der ein oder andere sofort aufhorchen. Na, da war doch kürzlich was. Hier muss ich daher noch etwas weiter ausholen. Durch das Diemelstädter Jahrhundert Grundstücksgeschäft, ich möchte mal diesen Ausdruck bemühen, dem Verkauf vom Gewerbepark Steinmühle, ist bekanntlich Anfang November ein beträchtlicher zweistelliger Millionenbetrag in die Stadtkasse geflossen. Das Geld ist umgehend nach Begleichung einer nicht unerheblichen Liquiditätsdelle von der Stadtkasse angelegt worden und bringt uns damit schöne Zinserträge. So weit, so gut. Nun sieht aber der Kaufvertrag Rücktrittsrechte bis ins Jahr 2024 vor, sodass wir im Falle des Worst Case einer Rückzahlung des Kaufgeldes den Cashflow so planen müssen, als ob das Kaufgeld nicht geflossen wäre. Täten wir dieses nicht, hätten wir im Fall einer Rückabwicklung keine Ermächtigung, die Lücke zwischen Ein- und Auszahlung per Darlehensaufnahme schließen zu können. Wir gehen davon aus, dass in der kommenden Woche, am 20. November, die Baugenehmigung für Scannell erteilt wird, sodass der Rücktritt vom Kaufvertrag mit Vergaben und dem Baubeginn nicht mehr zu erwarten ist. Eine 12-jährige Planungsphase ist abgeschlossen und der größte Teil und der große Vorteil ist, dass die Stadt Diemelstadt die komplette Wertsteigerung vom Bauerwartungsland, damals 5,20 Euro, der eine oder andere erinnert sich noch, zum erschlossenen Gewerbefläche mit einem Betrag, der um ein Vielfaches höher liegt, weit über 100 Euro, in Gewerbefläche Industrie, selbst für die Bürgerinnen und Bürger abgeschöpft wird. Wir schöpfen die komplette Wertsteigerung in diesem Grundstück für die Bürgerinnen und Bürger ab. Eine bessere Rendite für die Arbeit der letzten 12 Jahre kann es und wird es nicht geben. Es waren unzählig viele Stunden, die Sie in dem Haushalt, den ja noch, die Haushaltsrede, die Ihnen ja noch zukommt, auf den Seiten 6 und 7 anschauen können, über wie viele Jahre es gelaufen ist. Außerdem wird nach der Fertigstellung des Logistikparks Diemelstadt über eine Auflösung der Ablösebeiträge sukzessive einen Millionenbetrag in die Gebührenhaushalte fließen und somit die Bürger und Bürgerinnen weiter entlasten. Ich persönlich glaube, es ist meine Einschätzung, dass vielen gar nicht richtig bewusst ist, was uns hier insbesondere im Sommer 2023 für die Stadt Diemelstadt gelungen ist. Vielleicht werden es späte Generationen sehen, aber ich glaube, in diesem Sommer hat man noch wenig davon gespürt, was uns hier für ein Projekt geglückt ist. Erwähnenswert ist auch, dass wir 2024 wieder umfänglich Schulden tilgen konnten, nämlich 0,9 Millionen Euro. Das heißt, die Netto-Neuverschuldung läge im eben beschriebenen Fall reduziert bei 4,8 Millionen Euro. Die durch das Land Hessen mitfinanzierten Förderdarlehen sind nicht in den vorgenannten Werten enthalten. In diesem Zusammenhang verweise ich auf die Einzeldarstellung der Schulden in der Verbindlichkeitsübersicht des Haushaltsplans auf den Seiten 290 und 291. Bei der medialen Begleitung des Grundstücksgeschäfts Steinmühle haben wir und habe ich insbesondere von faktischer Schuldenfreiheit gesprochen. Ich möchte Ihnen das einmal an der nachstehenden Grafik, nach dem Chart, verdeutlichen. Und dieses Chart ist ein Chart über den Zeitraum von 12 Jahren. Und wir sehen in der roten Kurve, wie kontinuierlich die Schulden mal hochgegangen sind von 2012 auf 2016 und dann wieder runtergegangen ist bei gleichzeitig steigenden jährlichen Investitionsauszahlungen, die wir in Blau sehen. Wenn wir die blaue Linie mal mit Integrationsrechnung die Summen darunter summieren würden über die 12 Jahre, dann sehen wir, welche enormen Beträge, nämlich über 40 Millionen Euro Investitionen getätigt wurden. Trotzdem ist die Verschuldungskurve gesunken. Und jetzt kommt mit Schwarz die Kurve der liquiden Mittel. Und zum Jahresende 2023 haben wir mit dem grünen Punkt an der schwarzen Linie eine höhere Liquidität, als wir Verschuldung haben. Wir kriegen auch höhere Zinsen für unsere Liquidität, wie wir für die Kredite zahlen müssen. Das heißt, wir sind am Jahresende faktisch schuldenfrei. Und ich glaube, dass das eine Grafik ist, die in Deutschland ihresgleichen sucht. Schnell könnten Sie natürlich auf die Frage kommen, warum wir da nicht einfach die Altschulden tilgen. Das würde nur kurz gedacht wirken. Nahezu unser komplettes Kreditportfolio ist äußerst zinsgünstig, bei langen Laufzeiten aufgenommen worden, teilweise mit unter 1%, teilweise knapp über 1%. Zudem würden nicht unerhebliche Vorfälligkeitsentschädigungen bei vorzeitigen Ablösungen entstehen. Und selbst dann bliebe uns nur noch das Delta zwischen roter und schwarzer Kurve übrig. Und wir müssten in sehr kurzer Zeit bei den hohen Investitionen, die wir noch vor der Brust haben, uns deutlich teurer neu verschulden. Das würde alles keinen Sinn machen. Daher legen wir das Geld lieber an, bedienen mit den Erträgen den immer schwieriger auszugleichenden Ergebnishaushalt und freuen uns auf eine weiter sinkende Verschuldungskurve durch regelmäßige, ordentliche Tilgung. Folie 45 bitte. Der Schuldenstand hat sich also im Laufe meiner nun fast 12-jährigen Amtszeit lediglich von 7,4 Millionen auf 9,1 Millionen erhöht. Aufgenommen wurden in dieser Zeit Kredite in Höhe von 8,5 Millionen, aber auch 6,8 Millionen wurden getilgt. Das hält sich also nahezu die Waage. Es wurden aber unter meiner Verantwortung 40 Millionen Euro investiert. Sie sehen daran, wie viel durch nachhaltige Ergebnisüberschüsse sowie geschickt abgerufene Zuweisungen und Zuschüsse Dritter kreditschmälernd gedeckt werden konnte. Auch ohne den schönen Erfolg des Grundstücksgeschäfts mit einzubeziehen, das uns hoffentlich zukünftig auch steuerlich noch nutzen wird, möchte ich daher selbstbewusst diese, meine Amtszeit, als 12 goldene Jahre für die Stadt Diemelstadt bezeichnen. Dieses gleichwohl mit dem Respekt vor dem gesamten Team für diesen Gemeinschaftserfolg. Sie, meine Damen und Herren Stadtverordneten, gemeinsam mit den Ortsbeiräten und in Ausführung dessen ein in meiner Amtszeit nahezu unveränderten Magistrat sowie die starke, leistungsfähige Verwaltung, Sie werden sich nach der anschließenden Aussendigung des Haushaltsplans sicherlich ein wenig über das Titelbild zu unserem neuen Haushalt wundern. Aber es war meine Absicht, dem engsten Zirkel des Erfolgs hier einmal Danke zu sagen. Ursprünglich war übrigens das Bild vom Logistikpark auf dem Titelblatt, aber ich habe es ausgetauscht. Und damit kommen wir zu Folie 46. Dass der Magistrat auch in der jetzigen Legislaturperiode identisch zur vorigen geblieben ist, ist bestimmt kein Zufall. Es war die Honorierung des Wählers für die gute Arbeit und hier möchte ich auch ausdrücklich den vorherigen Stadtrat Franz Nagel mit einschließen, ebenso wie den bis 2020 im Amt stehenden Fachbereichsleiter der technischen Dienste Ecki Bodenhausen, der zahlreiche Entscheidungen in diesem Zeitraum mitverantwortet hat. Die Verwaltung hat die politische Arbeit mit Fachkenntnis, Engagement, Zielstrebigkeit leidenschaftlich unterstützt und begleitet. Jede und jeder kennt seine Aufgabe und gibt sein Bestes. Und das war für mich immer sehr schön anzusehen. Wir sind und waren über 12 Jahre ein tolles Team, das füreinander einsteht. In diesem Zusammenhang möchte ich mich auch für die äußerst gute Zusammenarbeit mit unserem jetzigen Ehrenstadtverordnetenvorsteher Wolfgang Behrens sowie seinen Nachfolger als Stadtverordnetenvorsteher Jürgen Pawelzig mit ihren jeweiligen Stadtparlamenten, den Stadtverordneten, den Ortsvorstehern und Ortsbeiräten bedanken. Darüber hinaus möchte ich an einigen Projekte erinnern, die mir über die Jahre besonders in Erinnerung geblieben sind. Und ich denke, dass das nach 12 Jahren auch mal Sinn macht, einmal über diese Projekte zu schauen, sich nochmal das bewusst zu machen, was da gelaufen ist. Und zu Beginn meiner Amtszeit, das wissen Sie noch, sah es für das Schloss Roden im wahrsten Sinne des Wortes ziemlich düster aus. Zu seiner Wahrnehmung, und damit schalten wir auch auf Folie 47, hatten aktive Bürgerinnen und Bürger damals abends Kerzen in die Fenster gestellt. In einem kleinen Zeitfenster wendete sich das Blatt nach langem Warten und zahlreichen Gesprächen mit der Kreis- und der Dominialspitze dann doch noch zu einer aufwendigen Sanierung, die den Kreis zwar schlussendlich viel Geld, ca. 10 Millionen Euro, kostete, sich aber allenthalben mehr als gelohnt hat. Und so konnte sich die Stadt Diemelstadt nach einem Ideenwettbewerb zur Platzgestaltung und der weiteren Sanierung des Umfeldes ergänzend mehr als einbringen. Ich war sehr froh in den ersten Amtsjahren, das große Projekt umsetzen zu können. Folie 48. Und auch die Stadthallensanierung mit der Umfeldgestaltung und dem Umzug des Baus war ein voller Erfolg. Ganz ehrlich, wir werden beneidet um dieses tolle Objekt. Übrigens wird im nächsten Jahr im Stadthallenumfeld das Kreisjugendfeuerwehr-Zeltlager stattfinden und alle Jugendfeuerwehren werden zum zweiten Mal hier ein Wochenende ihre Zeit verleben. Ich glaube, da können wir wirklich sehr, sehr stolz sein. Ich habe gerade während der Corona-Pandemie dieses Gebäude kennen und schätzen gelernt. Und wir sehen ja noch den Bagger damals und den alten Bauhof im Hintergrund und auch jetzt das neue Spielfeld, was sich mehr als rentiert hat. Also ein toller Prozess. Ich hoffe, alle wissen zu schätzen, was wir hier für ein tolles Gebäude haben. Und auch, und das sehen wir auf der nächsten Folie, der städtische Bau- und Betriebshof konnte endlich aus seinem erbärmlichen Altgebäude in ein modernes, funktionales Areal umziehen damals. Ich erspare Ihnen hier Bilder, die mir noch vorliegen, aus den Innereien dieses Bauhofs, denn sie werden sehr abschreckend, wie es in diesem Bauhof mal ausgesehen hat. Ich bin froh, dass wir heute unten den neuen, guten Bauhof haben, in dem auch unsere Mitarbeiter vom Bauhof ein gutes Zuhause gefunden haben. Und auch ziemlich am Anfang konnten wir den Rewe-Markt durch geschickte Anwendung von Instrumenten der Bauleitplanung, unendlich vielen Gesprächen, nicht nur halten, sondern auch erweitert einen neuen Standort praktisch bauen daneben, wo ein ganz neues Gebäude entstanden ist. Nicht auszudenken, wenn wir diesen Grundversorger damals verloren hätten. Wie gesagt, ich erinnere mich an unzählig viele Gespräche, teilweise auf dem Flughafen Frankfurt mit Herrn Yunis von der Firma Schoofs. Es waren rechtlich viele Hürden zu nehmen, weil gerade bei Supermärkten die Eigentumssituation äußerst schwierig ist. Bis man dann auch Rewe dazu bekommt, da zu investieren, das war schwer. Wir haben uns sehr gefreut, als wir dann 2013 die Grundsteinlegung machen konnten und dass wir heute diesen Markt haben. Auch ein ganz tolles Projekt, das ungefähr 2014 zum Schützenfest schon zu Ende ging, aber noch ein paar Ergänzungen bekam, war unter erheblicher Förderkulisse des Stadtumbaus West, der Stadtteil Brexen. Er wurde großflächig, völlig mit einem neuen Gesicht versehen. Plätze, Brücken laden heute zum Verweilen ein an der Orpe und die Aufenthaltsqualität wurde deutlich gesteigert. Man sieht das auch an vielen Maßnahmen, das sehen Sie auf diesem Bild auch wunderschön, die an privaten Gebäuden gemacht worden sind. Also die Aufenthaltsqualität in Brexen ist erheblich gesteigert worden. Es freut mich für den Ort. Und gerade 2014, ich erinnere mich noch gut dran, bei dem Schützenfest, damals noch mit Reinhard Kubert, spürte man diese Dankbarkeit der Menschen, dass dieses tolle Stadtumbau West-Projekt geglückt ist. Und natürlich ein Projekt, was dazugehört, was Sie dann auf der Folie 53 sehen, das ist der Straßenbau. Insbesondere das Thema, was viele gar nicht mehr hören können, das Thema Abwassersofortprogramm. Hatte ich am Anfang meines Antritts die große Liste mit dem Abwassersofortprogramm auf den Tisch bekommen. So ist es uns dann doch gelungen über viele Jahre, und da sehen Sie die Jahre, die Straßen, die Summen, ist es uns gelungen, dieses große Abwassersofortprogramm sukzessive abzuarbeiten. Insgesamt, wenn man die Landstraße noch dazu nimmt, 13,7 Millionen Euro. Viele einzelne Straßen, viele einzelne Maßnahmen. Und deswegen habe ich mir auch erlaubt, gerade bei dem Thema Triftstraße, meinen alten Freund Ecki Bodenhausen mit auf dem Bild zu zeigen. Denn der Ecki, der hat da wirklich eine Menge geleistet. Ich glaube, da sind wir ihm und die Stadt Diemelstadt und die Bürgerinnen und Bürger zu sehr, sehr großem Dank verbunden, was dieser Mann alles in seiner Laufbahn bei der Stadt Diemelstadt an Maßnahmen betreut hat. Und wir sehen hier die große Triftstraße, die auch heute ein Schmuckstück geworden ist. Man muss immer dazu wissen, die Triftstraße war ein Feldweg. Da war nichts drunter. Das war so, wie der Feldweg früher da hochging und man hatte gebaut und hatte so angeschlossen, aber es musste eben alles einmal neu gemacht werden. Das ist uns gelungen, eine sehr schöne Maßnahme. Und wo ich gerade bei schönen Maßnahmen bin, mache ich den Sprung nach Roden zum Städtebau und Denkmalschutz. Ich möchte an dieser Stelle nur sagen, weil ich immer manchmal aus Brexen höre, ja, es wurde ja nur noch in Roden investiert. Nein, in Roden haben wir erst dann 2019 angefangen. In Brexen haben wir vorher in den anderen Jahren gearbeitet. Wir haben schon in beiden großen Orten eine Menge gemacht. Roden hat sich im Diemelstädter Denkmalschutz völlig verändert und wir konnten dieses Jahr ein tolles Fest zur Landstraßenöffnung feiern. Sie sehen hier wunderschöne Bilder, wie die Straße geworden ist, wie die Plätze geworden sind und das Fest, was wir gefeiert haben. Und ich glaube, das sind schon, wenn man das zusammenzählt, enorme Summen, die da eingeflossen sind, auch in die privaten Maßnahmen, die auch das Bild von Roden maßgeblich verändert haben. Ich glaube, da kann man auch sehr dankbar sein, dass wir diese Landesmittel und Bundesmittel immer jeweils zu ein Drittel bekommen haben. Und damit komme ich zu einem nächsten großen Steckenpferd, was mich immer umtrieben hat, was mir auch sehr viel Spaß gemacht hat. Denn als ich mich vor 12 Jahren als Bürgermeister beworben habe, Sie erinnern sich, da habe ich ein großes strategisches Zukunftsprogramm vorgestellt. Ich hatte es im Studium gehabt und habe mich damit beschäftigt, 8 große Lebens- und Daseinsbereiche darzustellen, in dem in Diemelstadt gearbeitet werden könnte. Und die sich dann in meinem 6 Monate dauernden Wahlkampf immer weiter verfestigt haben. Ich habe immer mehr Projekte dazugenommen und konnte das ganze Zukunftsprogramm, das strategische Zukunftsprogramm, dann auch in meinem Wahlkampf 2017 aktualisieren. Und einige Maßnahmen waren die Zukunftswerkstätten, davon haben wir 4 Stück gemacht. Eins davon war die Dorfmoderation, aber auch andere Partizipationsprozesse, bei denen wir die Bürger mitgenommen haben. Insgesamt 4 große Zukunftswerkstätten, einer zur Demografie, einer zur Zuwanderung, eine mit der Dorfmoderation, mit der Frage Bürger, was wollt ihr? Und der Zukunftsschlüssel in der 4., in denen sich viele Einzelkonzepte auf dem goldenen Schlüssel den ich verteilt habe, zusammenfügen. Und das ist der Übergang, dieser goldene Schlüssel für meinen Nachfolger Andreas Fritz. Da wird er ansetzen müssen, gemeinsam mit ihm vom Parlament. Und da wird er in diesen Konzepten in den nächsten Jahren vieles wiederfinden, was dann auch abgearbeitet werden kann. Auf der Folie 57 sehen wir die Gruppe, die Crossiety nach vorne gebracht hat. Mit dem Bürgerbus in Bezug auf Mobilität und Crossiety als moderne Dorfkommunikationsplattform sind nur zwei der vielen Ergebnisse aus diesen Prozessen, die wir gemeinsam mit Bürgern und Mandatsträgern absolviert haben, mal genannt. Das sind zwei prägende Geschichten. Diemelstadt war die erste Kommune in Deutschland, die für viele andere Kommunen als Modellanwender gilt. Crossiety ist heute ein fester Bestandteil in Diemelstadt geworden. Selbst der gesamte Wahlkampf wurde ja dieses Jahr über Crossiety abgewickelt. Und er hat natürlich dadurch auch Kosten gespart. Er war aktuell, er war immer nah am Puls der Wählerinnen und Wähler. Und wir sehen unten, wir haben im Grunde die Haushalte abgedeckt. Wir haben 52% aller Bürger abgedeckt, von der Zielgruppe ungefähr 81%. Aber das ist die größte Reichweite, die wir mit Crossiety heute erreichen. Wir erreichen mit keinem anderen Medium eine so hohe Reichweite. Und so sehen Sie, dass immer noch Benutzerzuwachs da ist. Also es ist kein, seit 2019 im Januar, wo wir begonnen haben, keine Stagnation eingetreten, sondern es kommen immer noch Leute dazu. Das heißt, auch bei den Beiträgen unten rechts sehen Sie pro Monat, da ist immer noch was los. Natürlich ist im Wahlkampf mal etwas mehr oder zu bestimmten Zeiten, aber im Kern ist auf der Plattform was los. Ein anderer wichtiger Aspekt bei unseren Zukunftswerkstätten war die Vermarktung der Baugebiete. Wir haben während der Zukunftswerkstätte intensiv darüber diskutiert, wie wir die drei Baugebiete in Wethen, am Mooshof, in Wexen, Ringscherberg und in Roden, Niederer Teich, wie wir die besser noch vermarkten können. Und als wir neue Methoden eingesetzt haben, haben wir in einem rasanten Tempo, und das war Gott sei Dank vor der Zinswende, viele, viele Bauplätze an Bauwillige veräußert. Und die gesamte Arbeit, die wir in den Zukunftswerkstätten über Jahre getätigt haben, Demografie, Flüchtlingszuwanderung, Ansiedlung fremder Leute in unseren Baugebieten, die mit Familien dazugezogen sind, hat es ermöglicht, dass wir bei der Schlossbergschule keinen Rückbau oder eine Abwanderung bekommen haben Richtung Volkmarsen, sondern dass wir bei der Schlossbergschule mit einem neuen Gebäude, das Sie auf Folie 59 sehen, ein neues Gebäude für die alten Baracken bekommen haben. Ich war schon drin, ein ganz tolles Gebäude. Und wir haben gleichzeitig in der Wrexer Grundschule eine umfangreiche Sanierung, sodass wir im Grunde beide Schulen im Moment erhalten haben. Das sagt auch der Schulentwicklungsplan des Landkreises. Und Nahversorgung und Schule sind zwei der Hauptfaktoren, Standortfaktoren für eine Gemeinde, die auch gut in die Zukunft kommen möchte. Und in unserer hochqualifiziert arbeitenden Kindergärten, die dazukommen zu dem Schulsystem, ging es nicht nur baulich voran. Das engagierte Personal erfüllt seinen pädagogischen Auftrag jeden Tag mit großer Anerkennung durch die Elternschaft. In Roden konnten wir einen Anbau an die U3-Betreuung gefördert bekommen. Das ist das gelbe Gebäude neben dem Kindergarten. Und in Wrexen wurde in einer Sanierung das alte Verwaltungsnebenstelle zu einer modernen U3-Betreuung gefördert. Ich kann Ihnen sagen, dass wir heute über doppelt so viele Erzieherinnen verfügen wie bei meinem Amtsantritt 2012. Die Standards sind weiter gestiegen, die Kindergärten sind größer geworden mit den U3-Betreuungen und in Wrexen haben wir sogar seit anderthalb Jahren eine sechste Gruppe in der Turnhalle aufgrund der Zuwanderung durch Flüchtlinge auch, aber auch durch die Bauplätze, die jetzt alle belegt worden sind. Also, es ist im Moment viele junge Menschen haben sich in Diemelstadt angesiedelt und wir haben heute, Gott sei Dank, eine gute Situation. Und ein großes Thema, was uns auch immer wieder beschäftigt hat, ist der Radwegebau. Dort hat sich viel getan, dort ist noch viel zu tun und wir haben, und da sind wir sehr stolz drauf, einen 5-Sterne-Diemel-Radweg, der uns seit vielen Jahren beschäftigt. Und erst vor wenigen Tagen ist das Teilstück von Orpetal nach Wrexen ohne Machbarkeitsstudie auf die Dringlichkeitsliste des Landes Hessen gekommen. Was für eine erfreuliche Nachricht, die sogar dann bei RTL in den News ausführlich Berichterstattung fand. Bereits vorher wurde die Radwegebrücke, die Sie auf dem Bild auf Seite 61 sehen, über die Diemels gebaut und wir haben praktisch noch Begleitmaßnahmen zur Verbesserung getätigt. Und Sie können sich noch daran erinnern, und das sehen Sie auf Folie 62, dass im Sommer 2023 wir nach 12-jähriger Planung unser neues Teilstück bei Orpetal eröffnen konnten. Jahrelang gingen Eigentumsverhandlungen mit dem Graf von Westfalen voraus, damit wir an diese wichtige Trasse kommen konnten. Und aktuell sehen wir das Thema Internetversorgung. Im Bereich der Internetversorgung war Diemelstadt bei meiner Amtsübergabe teilweise Entwicklungsland. Durch anfänglich Richtfunklösung, gleichzeitiges Vorantreiben einer Breitbandinitiative auf nordhessischer Ebene, das sehen Sie auf Seite 63 nochmal, damals war ich im Vorstand der Vertretung der Bürgermeister, konnte das grundlegende Problem, Glasfaser in alle Orte zu bekommen, bis 2018 beseitigt werden. Es wurde das große Kabel oben über Willing nach Diemelstadt gelegt. Nun sind wir mittendrin im Glasfaserausbau durch die Firma Gürtel, wohlgemerkt auf deren Kosten. Und ich erinnere daran, dass wir im Jahr 2020 von einem eigenen Ausbau Höhe von 17 Millionen ausgegangen waren, wenn wir selbst ausgebaut hätten. Und sicherlich läuft mit Gürtel und seinem Subunternehmen nicht alles so, wie man es sich wünscht. Ich rufe aber dennoch zur Geduld und angesichts des Vorgenannten zu Demut auf. Alle Stadtteile werden ausgebaut und erhalten Breitband. Bis in die eigene Wohnung. Und bei den Baukostensteigerungen würde man heute mit 17 Millionen wahrscheinlich nicht mehr hinkommen. Ich habe diese Tage mal behauptet, wir liegen bei 4.000 Euro pro Einwohner. Eine beachtliche Summe, die zu einer Wertsteigerung der Gebäude von 10.000 bis 20.000 Euro führt. Was uns auch in dieser Zeit beschäftigt hat, waren unvorhergesehene Ereignisse, die große Tragweite an für menschliche und große Probleme. In meinen Jahren war die Flüchtlingsbewegung 2015 und nach Beginn des russischen Angriffskriegs 2020 die nächste Flüchtlingsbewegung. Wir haben sofort reagiert. Wir haben das bürgerschaftliche Engagement aufgebaut und ich bin stolz, dass wir das so gut gemeistert haben. Aber weiter mit großem Respekt, was uns auch noch in Zukunft erwartet. Wir haben dafür auch Preise bekommen. Wir haben auch Fördermittel bekommen. Preise vom Bundesinnenministerium und von der hessischen Staatskanzlei haben gezeigt, dass auch kleine Kommunen gute Arbeit leisten können. Und mit Pritschow Diemelstadt endet im Dezember in einigen Tagen unser letztes aktuelles Projekt zur Integration und Migration. Es war schon eine enorme, beeindruckende Zeit und nach diesem kleinen Abriss der Meilensteine, wobei jeder einen eigenen Vortrag wert gewesen wäre, nun aber aus der Vergangenheit wieder zurück in die Zukunft. Der Finanzhaushalt wird mit einem Finanzmittelüberschuss von 272.873 Euro festgesetzt, was über dem Vorjahreswert liegt. Und das bedeutet, dass der Ergebnishaushalt nicht nur die Abschreibung erwirtschaftet, sondern nach den Tilgungsleistungen noch etwas übrig bleibt, was durch die Finanzfehlbedarfe sowie entfallener Kreditaufnahmen früherer Jahre auch nötig ist. In Folie 67 sehen wir die Darstellung der Erträge. Der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge beläuft sich im Jahr 2024 auf 16.026.093 Euro, was einer Erhöhung zum Vorjahr von deutlichen 6,9% entspricht. Und ich will nicht verhehlen, dass da unten der große Block der Gewerbesteuer nach wie vor mit 29%, fast ein Drittel, für uns der Dreh- und Angelpunkt innerhalb dieser Erträge ist. Auf der nächsten Folie sehen wir dann die Aufwendung. Die ordentlichen Aufwendungen steigen mit 7% gleichförmig auf jetzt 15.982.724 Euro. Auch an dieser Steigungsrate lassen sich die Kostenerhöhungen mit ablesen. Und da sehen Sie auch wieder fast mit 30% die Personalaufwendung. Und das sehen wir im Kindergartenbereich, aber auch bei den Lohnsteigerungen, auch bei anderen Maßnahmen, wie zum Beispiel neue Stellenbewertungen, dass das Personal natürlich einen großen Block einnimmt, ebenso wie fast mit einem Drittel die Kreis- und Schulumlage, die beide dieses Jahr wieder angestiegen sind und die wir mitfinanzieren. Die Auszahlung für Investitionen beziffern sich in 2024 auf 6.397.752 Euro, was einer deutlichen Erhöhung von 9,2% entspricht. Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich auf geplante 708.500 Euro, was eine drastische Verringerung um 65% darstellt. Die erhebliche Finanzierungslücke nächstes Jahr wird hier nun sehr deutlich. Die weiteren erheblichen Ertrags- und Aufwandsänderungen wollen Sie bitte dem ausführlichen Vorbericht zum Haushalt Seite 19 bis 32 entnehmen. Lassen Sie mich nun einige wenige Anmerkungen zu den einzelnen Teilergebnishaushalten machen. Das Defizit im Bereich der Wasserversorgung stellt sich im nächsten Jahr mit erhöhten 116.000 Euro dar. Bei den Abwassergebühren ist ein höherer Verlust mit 215.000 Euro zu beobachten. Allerdings besteht hier auch eine Aus- und Fortbildungsoffensive, die nun einen moderaten, nachhaltigen Personalüberhang vorsieht. Die Fehlbedarfe müssen im Auge behalten werden und sind sicherlich alsbald einmal ein Gebührenbereich, der anzupassen ist. Der Teilergebnishaushaltabfall ist seit Jahren ausgeglichen, erneut jedoch nur über eine Rücklagenentnahme. Eine Gebührenerhöhung ist gegenwärtig nicht in Sicht. Der Friedhofshaushalt ist infolge der noch nicht so lange zurückliegenden Neukalkulation auch nächstes Jahr nahezu wieder ausgeglichen. Defizitär ist wie immer der Gebührenhaushalt der Gemeinschaftshäuser. Der Kindergarten oder die Kindergärten werden nächstes Jahr im Verlustausweis weiter steigen, nunmehr auf 1,3 Millionen Euro. Ich erinnere mich noch, als wir über eine Schallmauer von 1 Million Euro gesprochen haben. Wir sind jetzt bei 1,3 Millionen Euro. Insbesondere die Tarifkostensteigerungen, aber auch die sechste Gruppe in Wrexen lassen dies nicht anders zu. Auch hier muss zukünftig eine Gebührenanpassung nicht unangetastbar bleiben. Wenngleich dieses Riesendefizit strukturell nur durch den Gesetzgeber beseitigt werden kann. Für 2024 ist der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wegen vorübergehender Liquiditätsengpässe ganz vorsorglich wieder mit 2 Millionen Euro vorgesehen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich komme jetzt zum Finanzhaushalt. Ich möchte mich bei meiner Vorstellung der Einzelinvestitionen kurz fassen. Wir werden den Betrieb Stadt in allen Bereichen, sei es der Verwaltung, den Kindergärten, dem Bau- und Betriebshof, sowie der Wasserversorgung und der Abwasserbeseitigung weiter fit machen in Richtung Digitalisierung. Dazu gehört insbesondere die weitere Umsetzung des Online-Zugangsgesetzes, OZG. Und mit 464.000 Euro gehören die Feuerwehren, und damit kommen wir schon zu unserer Folie 69, zu den Schwerpunkten der Auszahlung. Hierin sind zahlreiche kleinere Maßnahmen enthalten, insbesondere aber die Garagen in Wethen, in Esbringhausen, das neue TSFW für Amhausen, sowie der Mannschaftstransportwagen für Dehausen. Für das Feuerwehrhaus Helmichhausen stehen noch Haushaltsreste zur Verfügung. Im Finanzplanungszeitraum bis 2027 sind erhebliche Auszahlungen von 9 Millionen Euro entsprechend dem Bedarfsentwicklungsplan bei den Baumaßnahmen vorgesehen. In den Kindergärten werden weitere Bau- und Umbaumaßnahmen und auch auf den Spielplätzen nicht unerhebliche Beschaffungen an Spielgeräten vorgenommen. Für den Kindergarten Roden soll ein Bau- bzw. Schäferwagen für Waldtage beschafft werden. Für das Freibad Roden sowie das Steinbergbad Wrexen sind aufgrund einer interfraktionell unterstützten Antrag, der von der SPD eingereicht wurde, für die Heizung und in Wrexen zusätzlich für eine PV-Anlage vorgesehen. Beides unter hoher Förderung durch das Land Hessen und mit einem erwarteten Return on Invest von nur 3,5 Jahren. Der städtebauliche Denkmalschutz, und da kommen wir zu Folie Nummer 70. Der städtebauliche Denkmalschutz schlägt mit erheblichen 1,2 Millionen Euro für private Maßnahmen. Restzahlungen der Landstraße in sich öffentlicher Maßnahmen, insbesondere im Großprojekt Gemeinschaftshaus, wird Rathaus zu Buche. Sie sehen in Folie 70 das Untergeschoss, das Erdgeschoss unseres neuen Rathauses mit dem öffentlichen Raum auf der linken Seite, dem Bürgerservice auf der rechten Seite und in der Mitte werden die technischen Dienste, das Bauamt sitzen. Und auf der Folie 71 sehen Sie das Obergeschoss mit mit dem Bürgermeister. Und beim Bürgermeister sitzt natürlich Personalverwaltung und Liegenschaftsverwaltung und auch das Vorzimmer. Daneben ist dann praktisch die Stadtkasse mit ihren Räumen und im hinteren Bereich auf der linken Seite über dem Gemeinschaftsraum wird dann ein neuer Besprechungsraum eingerichtet. Ich möchte heute gar nicht mehr darauf eingehen, denn diese Erläuterung werden wir in der nächsten Sitzung von der Architektin Sondermann bekommen. Ich möchte nur an dieser Stelle schon mal darauf hinweisen, dass wir gerade in den letzten Wochen mit großem Einverständnis aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vom Rathaus, auch im Beisein unseres neuen Bürgermeisters Andreas Fritz, abgestimmt haben, wie das Rathaus aufgeteilt wird. Und ich glaube, wir haben hier eine gute Lösung. Spannend werden natürlich im nächsten Monat bei der nächsten Sitzung die Kosten sein. Das sehen wir ja gerade auch am Beispiel der Feuerwehr Helmichhausen. Die Kosten, das ist immer noch ein Punkt, der beim Bauen im Moment nicht einfach ist. Damit kommen wir zu Folie 72. Ich möchte erst noch was zu den ECAG-Maßnahmen sagen. Die sind jährlich mit 200.000 Euro vorgesehen. 200.000 Euro sollen zudem in Projekte der erneuerbaren Energie fließen, die aus den kommunalen Klimaschutzberatungen erwartet werden. Und auch im Leerstandsmanagement wollen wir trotzdem bereits viel erreichten weitere Anreize zur Mittelbeschaffung schaffen. Sie sehen auf der Folie 72 nochmal, das ist auch mein Rückblick, weil wir ja vorhin über Wasser gesprochen haben, dass wir bereits Wasser in dieser Zeit, in diesen 12 Jahren, von denen ich sprach, mit 1,7 Millionen, das Warburger Wasser, durch eine neue PVC-Leitung von oben, Schärfede kommend, über Wrexen, dann nach Roden, bis nach Wethen heute bekommen. Und wir haben im Bereich Abwasser, das ist die nächste Folie, gerade ganz aktuell diese Woche die Bohrung unter der Diemel durch erleben dürfen, sodass wir dann im nächsten Jahr, und das werden wir gleich auch noch erkennen im Haushalt, die Maßnahme Ablösung der Kläranlage Kallental und Klärung der Abwässer von Helmichhausen, Espringhausen in Maasbech erleben dürfen. 2,4 Millionen Euro fließen in die Wasserversorgung und in die Abwasserbeseitigung. Hier vor allem in die Umsetzung des Wasserversorgungskonzeptes. Den Kanal- und Wasserbau im Zuge der Kreisstraßensanierung Hespringhäuser Straße im Stadtteil Helmichhausen, Ersatzinvestitionen in die Kläranlage Wrexen und mit 1,6 Millionen Euro insbesondere den Anschluss der Kläranlage Kallental an die Kläranlage Maasbech Mitte. Aber auch in einer weiteren beträchtlichen Summe im Zusammenhang mit der Abwassereigenkontrollverordnung, EKVO. Für den Gehwegbau der eben erwähnten Kreisstraßensanierung in Helmichhausen werden 165.000 Euro angesetzt und 110.000 Euro gehen überwiegend in die weitere Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED. Im Produktbereich Natur- und Landschaftswege wird ein Ansatz für eine Gedenktafel auf dem alten Friedhof Wrexen gebildet, ferner für die Sanierung der Friedhofskapelle des neuen Friedhofs Wrexen sowie einen neuen Weg auf dem Friedhof Wethen. Darüber hinaus wird im Programm der 100 wilden Bäche für Hessen nicht unerheblich in die Ausführungsplanung zur Renaturierung der Wande investiert und auch die Sanierung von Feldwegen schlägt bedeutsam zu Buche. Im Bereich der Gemeinschaftshäuser stehen in zahlreichen Stadtteilen Projekte an und im Programm Digitale Dorflinde wird die WLAN-Versorgung über städtische Gebäude in allen Stadtteilen nach Abschluss des Glasfaserausbaus vorangetrieben. Schlussendlich sind im Rahmen einer nachhaltigen Bodenbevorratung auch im Hinblick auf ECAG und einer durchaus notwendigen Innenverdichtung weiter erhöhte 400.000 Euro an Grunderwerb vorgesehen. Auf der Folie 74 sehen Sie die Investitionsschwerpunkte der 6,4 Millionen Euro, die im Finanzhaushalt sind. Und es ist unschwer zu erkennen, dass mit 2.016.000 die Abwasserbeseitigung da der größte Block ist und die räumliche Planung und Entwicklung mit 1,4 Millionen ein weiterer großer Block ist. Die anderen Bereiche verschwinden etwas, Brandschutz und andere Folgen. Sie mögen das dann dem Haushalt an der entsprechenden Stelle entnehmen. In Diemelstadt wird mit diesen 6,4 Millionen Euro 2024 für ein Unterzentrum, man muss sich immer bewusst sein, wir sind ein Unterzentrum, und wir müssen diese Zahl immer im Verhältnis zu 5.300 Einwohnern bringen. Für ein Unterzentrum wird wieder ganz erheblich investiert. Sämtliche investiven Maßnahmen sind im Tabellenteil des Haushaltsplans auf den Seiten 56 bis 66 dargestellt und auf den Seiten 32 bis 38 erläutert. Der Finanzstatusbericht auf den letzten Seiten des Planwerks zeigt für 2024 hinsichtlich der finanziellen Leistungsfähigkeit wieder einen Wert von 100%. Die Ampel steht auf grün, mehr geht nicht. Meine sehr geehrten Damen und Herren, mit dem Haushaltsplan legt Ihnen der Magistrat gleichzeitig das Investitionsprogramm für die Jahre 2023 bis 2027 vor. In den Fortführungen und neuen Maßnahmen veranschlagt worden sind, zum Teil mit Verschiebungen in andere Haushalte. Zum Stellenplan 2024 verweise ich auf die Seiten 39 und 40 des Vorberichts sowie den Stellenplan selbst auf den Seiten 286 bis 288. Im Wesentlichen handelt es sich um Veränderungen infolge durchgeführter Stellenbewertung, die wir wie jedes Jahr schon auch seit 12 Jahren in großer Übereinstimmung immer mit die Dinge beschließen, wir immer mit großer Übereinstimmung mit dem Personalrat, es gab da nie einen Dissens, haben wir jetzt die Stellenbewertung sowie organisatorischen Umstrukturierung vorgenommen. Ferner wird insbesondere durch die Implementierung einer 6. Gruppe im Kindergarten Brixen dort eine Anpassung des Stellenplans nötig. Ich danke allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für ihren außerordentlichen Einsatz, auch dieses Jahr, insbesondere der Verwaltung, den Kindergärten sowie dem Bauhof, einschließlich der Wasserversorgung und der Abwasserbeseitigung. Beim Haushalt möchte ich ganz besonders unserem Kämmerer Jörg Romberger, der auch als büroleitender Beamter ein besonderes Jahr hinter sich hat, genauso wie unser stellvertretender Kämmerer und Christian Hübel. Es war 2023 sicherlich ein ganz besonderes Jahr, was durch enorm viel Arbeit, aber auch durch manchen persönlichen Nackenschlag, Einschränkungen, so will ich es mal nennen, uns ganz schön auch teilweise aus dem Ruder gerissen hat. Und ich möchte auch Bauamtsleiter Koch einbeziehen. Das war schon im Sommer ein paar Fortschritt bei fehlendem Personal, diese Geschichten alle hinzubekommen. Ich glaube, dass es viele von außen nicht richtig wahrgenommen haben, in welchen Stresssituationen wir teilweise gestanden haben. Und das gilt dann auch für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die dahinter gestanden haben. Und es ist uns auch alles gelungen, die Wahlen, die Viehmärkte, die Projekte. Und deshalb bin ich sehr, sehr stolz auf diese Truppe. Sie ist krisenbewährt, sie hält zusammen, sie meistert die Anforderungen. Sie ist aber leider auch an ihre Belastungsgrenzen gekommen. Und teilweise beim Führungsteam einige schon darüber hinweg. Auch die Überstundenzahl lässt aufhorchen, die im dreistelligen Bereich liegt bei den Führungskräften. Als Dienstherr und Dienstvorgesetzter kann ich erneut nur vor einer drohenden dauerhaften Überlastung warnen. Ich möchte anfügen, das habe ich sehr, sehr häufig in diesem Gremium auch getan. Es darf nicht dazu kommen, das Personal ist nämlich unsere wichtigste Ressource in der Kommunalverwaltung. Ebenso ist die Feuerwehr an dieser Stelle wieder ausdrücklich, denen ist ausdrücklich Dank zu sagen. Wir sind froh, dass wir so aktive Kameradinnen und Kameraden haben, auf die wir uns unter Führung der Stadtbrandinspektoren verlassen können. Wir werden auch die gewaltigen Aufgaben aus dem vorgeschriebenen Brand- und Entwicklungsplan weiter umsetzen. Da bin ich mir sicher. Fraglich ist natürlich, über welchen Zeitraum die großen Projekte realisierbar sind. Wir sehen ja in der aktuellen Diskussion, dass es nicht immer ganz so einfach ist, wie man sich das vorher vorstellt. Aber wir haben Prioritäten. Zweifelsohne ist auch Ihnen im abgelaufenen Jahr wieder viel abverlangt worden. Ja, manchmal haben wir auch mehr als üblich und vielleicht auch notwendig in der Sache gestritten, haben aber immer wieder in die Spur zurückgefunden. Das macht Diemelstadt aus. Wir streiten der Sache wegen, sind zielorientiert und können am Ende ein Bier trinken. Und so manche zurückliegen Abschnitt schmunzeln. Diemelstadt ist entgegen aller Unrufe der vergangenen Jahre keine schrumpfende Gemeinde. Das sehen Sie auf Folie 75. Sie stagniert mit 5.343 Einwohner per 31.03.23 nahezu auf hohem Vorjahresniveau. Zu Beginn meiner Amtszeit waren die Vorhersagen von der Bertelsmann Stiftung, die auch in der WLZ abgedruckt wurden, diesbezüglich ernüchternd. Wir wären heute im Bereich 4.200 Einwohner, wenn alles so gekommen wäre. Alles ist durch Gegensteuern, veränderte Rahmenbedingungen nicht so schlimm gekommen. Und da möchte ich nochmal deutlich sagen, unsere Zukunftswerkstätten, die Maßnahmen, unser Logo, unsere Familienfreundlichkeit, Wirtschaftsstärke, 9 Orte, eine Diemelstadt, all das hat Wirkung gezeigt. Und da können wir, glaube ich, heute sehr, sehr stolz drauf sein. In diesem Sinne bitte ich Sie, nach vorheriger Beratung im Haupt- und Finanzausschuss die Beratung und Beschlussfassung in der letzten Sitzung der Stadtverordneten dieses Jahr am 15. Dezember in Neudorf vorzunehmen und weise darauf hin, dass im ausführlichen Vorbericht zum Haushaltsplan die wesentlichen Veränderungen erläutert wurden, sodass sie jeder nachlesen kann. Gerne werden meine Fachbereichsleiter ich Ihnen den Haushalt in Ihren Fraktionssitzungen wieder vorstellen und für Fragen zur Verfügung stehen. Wir sollten dieses auf jeden Fall wieder hier im Mehrzweckraum durchführen, um einen wegen der technischen Voraussetzungen, anderen aufgrund der gebotenen Vertraulichkeit. Den Haushaltsplan und die Rede werden nach Sitzungsende in das Gremienportal eingestellt. Meine sehr geehrten Damen und Herren, die Erstellung dieses Haushaltsplans war erneut mit einer Menge Arbeit verbunden. Ich darf mich an dieser Stelle bei den beteiligten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aller Fachbereiche für den Einsatz unter weiter deutlich erschwerten Bedingungen recht herzlich bedanken. Ich habe es vorhin schon erwähnt, insbesondere bei unseren Kämmerern Jörg Romberger, Christian Hübel. Und auch bei Ihnen, meine sehr geehrten Damen und Herren Stadtverordneten, dem Magistrat, hier insbesondere meinem Stellvertreter, erster Stadtrat Dieter Oderwald, der mich auch in diesem Jahr bei Abwesenheit wieder gut vertreten hat. Wir sehen es ja auch gerade aktuell und in den nächsten Tagen 70 Jahre alt wird. Den Ortsbeiräten und auch der Presse möchte ich mich recht herzlich bedanken. Jede Zeit hat ihre Herausforderungen. Wie schnell sich diese wandeln kann, kann man an den vergangenen 12 Jahren nur gut sehen. Ich hoffe, dass ich die Herausforderungen meiner Zeit zum Wohle der Stadt Diemelstadt meistern konnte. Und Sie werden es in den Haushaltsreden sicherlich bewerten können. In diesem Sinne, vielen Dank für Ihre geschätzte Aufmerksamkeit. Ich wünsche Ihnen gute Beratung. Wir sehen uns zur Verabschiedung des Haushaltes wieder. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.